Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext habe ich heute den Text ausgewählt, den Sie gerade von Ruth Voss gehört haben. Deswegen brauche ich ihn nicht nochmal zu verlesen. Tja, liebe Schwestern und Brüder, Palmsonntag ist heute. Und Palmsonntag weist natürlich auf den Einzug Jesu in Jerusalem hin. Es ist die Zeit vor dem Passafest. Und man darf ganz sicher davon ausgehen, dass Jesus das ganz bewusst gewählt hat. Machen wir uns mal die Situation klar. Passa, ja, was ist das eigentlich? Das ist das Gedenken der Israeliten an die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und in Jerusalem waren Tausende von Pilgern, um das zu feiern. Das war schon großes Kino, kann man nicht anders sagen. Da bin ich ganz sicher. Und alles geschah unter den Augen der römischen Besatzer. Und die waren nicht gerade beliebt. Und die Israeliten warteten sehnsüchtig darauf, dass der Messias nun kommt und der sollte diese Befreiung aus dieser Unterdrückung doch endlich bringen. Das war ja schon in der Tora angekündigt worden und so war die Erwartung an den Messias natürlich recht groß. Man wartete auf einen mächtigen Herrscher nach irdischen Vorstellungen, der die brutale Gewalt mit einem Federstrich wegradierte. Und was passiert? Jesus kommt. Er kommt dahergeritten auf einem Eselsfüllen. Auf einem Eselsfüllen. Für die Tora-Kenner ist das natürlich ein Aha-Erlebnis, denn es heißt ja bei Sacharja, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Für Schriftgelehrte war das also klar, warum da Jesus auf dem Esel kam. Aber für die Jünger Jesu, das waren einfache Leute, Fischer, Handwerker. Da war das nicht klar. Und wäre es für uns klar gewesen? Ich denke eher nicht. Es heißt im Predigtext, ja, das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, was von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Sie verstanden es nach dem Johannestext erst nach der Auferstehung Jesu. Generell muss man ja nun wissen, Jesus war kein Unbekannter. Die Leute bewunderten ihn. Denken Sie an die Erweckung des Lazarus. Das war schon was ganz Besonderes. Und so dachten vielleicht ganz, ganz viele, der wird schon wissen, was er tut. Nachdem, was er schon alles getan hat. Dass vor der Auferstehung die Kreuzigung stand, das war wohl eher nicht klar in diesem Augenblick. Sie dachten eventuell so, wie wir auch gedacht hätten, ist doch egal, ob Jesus als Messias auf einem Schlachtross oder einem Esel reitet. Ist doch egal, ob er die Römer mit Gewalt rauswirft. Ist doch egal, ob er mit seinen himmlischen Heerscharen für Frieden sorgt. Hauptsache, er bringt unsere Welt in Ordnung. Hauptsache, das Reich Gottes kommt. Und Hauptsache, wir sind mit dabei. Tja, so hätten wir wahrscheinlich auch gedacht. Vordergründig. Auf den Erfolg hin. Doch dann kam der Hammer. Und der ließ sie weglaufen. Jesus wurde gekreuzigt, starb am Kreuz. Für sie als Jünger war aus irdischer Sicht alles aus. Jesus war tot, seine Ideen waren tot. Ja, und was bleibt einem? Weglaufen, ganz schnell, damit man nicht auch noch gegrapscht wird. Was hätten wir denn getan? Nur die Frauen, die standen noch da. Schon damals waren sie mutiger als Männer. Jedenfalls ist so meine Auffassung. Meistens ist das ja so bis heute, nicht? Männer haben oft große Worte. Ich bin Mann, ich weiß, wovon ich rede. Ja, das Kreuz, das ist wirklich ein Kreuz mit dem Kreuz. Was hat man darüber nicht schon alles geschrieben? Und ganz ehrlich, haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, ob das mit der Kreuzigung nun wirklich sein musste? Was ist das mit dem Kreuz in der christlichen Botschaft? Vordergründig ist es natürlich erstmal totales Versagen, totales Scheitern. Das kann einen nur schaudern lassen. Man kann nur weglaufen. Und schon damals haben die Menschen das nicht verstanden. Und aus dieser Zeit stammt eine in Stein geritzte Darstellung, die Sie auf Ihren Plätzen finden. Diese. Die finden Sie auch im Internet. Da habe ich sie auch her. 1856, zu diesem Bild jetzt, stießen Forscher auf dem Palatin in Rom nach der Entfernung von Trümmern in einer ehemaligen römischen Kadettenanstalt auf eine seltsame Kreuzesdarstellung, nämlich diese, die in die Wand geritzt war. Übrigens ist das die älteste bekannte Kreuzesdarstellung. Sie stammt aus dem Jahr 123 bis 126 nach Christus, also ziemlich dicht dran geschichtlich. Und da stand in ungelenken Buchstaben Alexamenos sebete theon. Auf Deutsch, Alexamenos betet Gott an. Ein Spottbild. Es zeigt den gekreuzigten Jesus mit einem Eselskopf. Und eine unbekannte Person wollte so den jungen Christen Alexamenos lächerlich machen. Und ebenso natürlich Jesus Christus, den Gekreuzigten, nach dem Motto, ein Esel betet Alexamenos als Gott an und selber ist er ja auch einer, wenn er das tut. Aber halt! Nur mal so ein kleiner Gedanke zwischendurch über Esel. Was von Ihnen so alles gesagt wird und gemeint wurde, damals wie heute, ist nämlich falsch. Man sagt ja, du dummer Esel. Dabei ist dumm völlig verkehrt. Denn hier wird Gutmütigkeit des Tieres mit Dummheit verwechselt. Der Esel, da können Sie jeden Biologen fragen, ist ein sanftmütiges, gutmütiges Tier, der alles trägt, was ihm die Menschen aufbürden. Er ist ein Wüstentier. Und von daher gesehen, gutmütig mit dumm gleichzusetzen, das tun wir hier oft auch. Und sagen, naja, wenn einer sehr zugewandt den Menschen ist, das ist doch ein dummer August. Nein, der Esel ist überhaupt nicht dumm, der ist im Gegenteil klug. Ein Vorurteil, was sich von damals bis heute gehalten hat. Und die zweite Eigenschaft des Esels, die ist genauso falsch, nämlich stur. Ja klar, der Esel ist stur, bockbeinig kann man geradezu sagen. Wenn ein Esel nicht gehen will, dann geht er nicht. Aber warum? Meistens wittert er eine Gefahr. Und jetzt kommt etwas, was den Esel auszeichnet, beispielsweise gegenüber den Pferden. Pferde sind Fluchttiere, bei Gefahr laufen sie weg. Der Esel ist intelligent, der hat einen Rundumblick, seine Augen sitzen an der Seite des Kopfes. Er kann die Gefahr sehen, einschätzen und ob sie es glauben oder nicht. Esel verstecken sich sogar bei Gefahr. Das heißt, der läuft nicht weg, der sieht die Gefahr, schätzt sie ein und reagiert darauf. Also beide Vorurteile sind dumm, die Menschen, die sie haben, sind dumm. Und das ist kein Vorurteil. Also, wenn Esel Gefahr wittern, wägen sie ab, bleiben stehen. Sie sind ganz sanftmütige Tiere und sie schließen auch gerne Freundschaften mit anderen. Und deswegen ist der Esel mein Lieblingstier von allen. Die in der Welt wahrgenommene Torheit des Kreuzes, die wird ja auch in der Bibel von Paulus beschrieben, gegenüber einem Gott, der sich herablässt, ans Kreuz genagelt zu werden. Das muss man sich vorstellen. Das Wort vom Kreuz, so heißt es dort, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, damit spricht Paulus seine Gemeinde an, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die an ihn glauben. Schwerer Stoff, muss man sagen. Ganz ehrlich, unverständlich ist diese Kreuzesdarstellung und Kreuzesverständnis ja nicht. Und die Christen müssen sich ja bis heute so einiges gefallen lassen und einiges aushalten. Mit der unbequemen Frage nach dem Kreuz. Denken Sie nur an Sachen wie Charlie Hebdo und andere Dinge. Was ist das nun mit dem Kreuz? Damit komme ich auf eine unbequeme Frage. Wer ist Jesus für mich? Ja, wer ist Jesus für mich? Was halte ich von der Sache mit dem Kreuz? Kann ich das Kreuz wirklich mit meiner Hoffnung auf eine bessere Welt zusammenbringen? Was hat es gebracht? Was ist denn greifbar geworden, besser geworden in dieser Welt? Oder ist das genauso missverständlich und vorurteilsbehaftet wie die Einschätzung des Esels? Diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, sind natürlich Fragen des Leidens Christi. Sie gehören ja auch schon zu den Jüngern, die auch nichts verstanden haben, die sich von Jesus abgewandt haben. Und wünschen Sie sich nicht wirklich manchmal auch, dass Gott aktiv eingreift? Dass Jesus jetzt und hier den Armen die Tränen abwischt? Dass er den Waisen die Eltern wiedergibt? Dass er die Verbrecher in ihre Schranken weist? Dass er böse Menschen bestraft? Und was sagt Jesus? Jesus sagt: Ich bin nicht der, auf den du hoffst. Ich bin der Messias, aber nach Gottes Willen. Ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Und ich sage, okay, Frieden finde ich okay, wünsche ich mir auch. Aber was ist denn im Norden von Afrika, Nigeria, Boko Haram, Kongo, Syrien, Bürgerkrieg, Assad, Islamischer Staat, IS, die ganzen Konfliktherde? Ich könnte hier eine ganze Stunde drüber reden. Was ist denn damit? Wann wird es denn nun besser mit den Menschen? Und da sagt Jesus: Ich bin der Messias am Kreuz. Bei mir gibt es nicht die große Erfolgsstory. Bei mir findest du den Gott, der am Kreuz hängt und stirbt. Und ich frage: Wozu das Kreuz? Und da habe ich mich mal schlau gemacht und etwas nachgelesen. Was ist mit dem Kreuz? Das Kreuz hat zwei Achsen. Die waagerechte und die senkrechte. Und diese Achsen symbolisieren nach der Theologie zweierlei. Die Verbindung des Menschen in der waagerechten Achse mit der Erde, seine irdische Gebundenheit. Und die senkrechte Achse soll die Verbundenheit mit dem Überirdischen, mit Gott symbolisieren. Vertikale und horizontale, man könnte auch sagen, Himmel und Erde, Geist und Materie, Seele und Leib, wenn man das so sehen möchte. So das Symbol des Kreuzes. Und daraus geht hervor, durch die Sünde, also die, was ist Sünde? Sünde ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. Was die Kirche und was von manchen Kanzeln so als Sünde alles verkündet wird, damit kann ich mich nicht identifizieren. Wenn beispielsweise Verfehlungen von Menschen, die im irdischen Bereich juristisch geahndet werden, sind in dem Sinne vor Gott keine Sünde. Sünde heißt von Gott getrennt sein, Gott nicht wissen wollen, Gott nicht haben wollen. Das ist Sünde. Und sich auflehnen. Der Mensch hat diese Verbindung zerbrochen. Und das kann er leider nicht selber reparieren. Er kann die Verbindung nur durch einen Bund herstellen. Und diesen Bund, den kann nur Gott herstellen. Und nach christlichem Verständnis bedarf es dazu eines Opfers. Das hören wir zwar nicht so gerne. Und manche sagen: Na ja, aber muss das denn sein, Jesus? Ein Mensch, ein untadeliger Mensch auf der Erde wird geopfert. Die Christen sagen das. Nach christlichem Verständnis wird so der Bund erneuert und die Versöhnung wiederhergestellt. Jesus Christus, Gottes Sohn, Mensch und Gott zugleich. Und so wird aus diesem Zeichen, dem Zeichen der Römer als Schande, Tausende von Menschen sind an diesen Kreuzen gestorben. Es gab ganze Wege aus Jerusalem heraus, die gepflastert waren von Kreuzen, wo Menschen elendig verreckt sind. Aus diesem Zeichen der Schande wird für die Christen ein Zeichen der Hoffnung und des Lebens. Schwer zu verstehen. Aber so sagen wir es und hoffentlich glauben wir es auch. Und vielleicht ist es ja auch so. Wenn Jesus den endgültigen Frieden schaffen soll, dann muss er das Böse aus der Welt wegschaffen. Das Böse ist aber auch ein Teil von uns. Von euch, auch von mir. Steckt in jedem. Ja, und wenn man das Böse wegschaffen will, wo soll man denn anfangen? Wo soll man aufhören? Müsste er nicht, der liebe Herr Jesus, bei mir anfangen? Und da sagt Jesus, ich hab dich doch lieb. Ich will doch, dass es mit dir gut ausgeht. Ich will dich doch nicht ausrotten. Jesus will jedem Menschen die Freiheit lassen, so zu empfinden und so zu sagen, wie er möchte. Er sogar die Freiheit, Nein zu Gott zu sagen. Zu sagen, nein Gott, mit dir will ich nichts zu schaffen haben. Und auch die Freiheit, böse zu handeln. Wir als Menschen sind völlig frei in unserem Handeln. Jesus kann also das Böse nicht einfach wegzaubern, was wir gerne hätten. Wäre toll. Schnipp, alles ist super. Nein, das geht nicht. Er kann nur all das auf seine Knochen nehmen, unseren ganzen Unfrieden, unser Leiden, unseren Unglauben. Und das alles, so sagen wir, hat er ans Kreuz getragen. Das ganze Elend hat er in seinen Tod mit hineingenommen. Tja, und dann, so sagen wir, ist er auferstanden und nimmt uns mit hinein in sein neues Leben. An Ostern, das kann man nur glauben. Aber wenn es nicht so wäre, dass Jesus für uns schon alles getan hätte, dann hätten wir angesichts unserer menschlichen Eigensucht, Rachsucht, überhaupt unseren ganzen Süchten verdammt schlechte Karten. Dann gäbe es keine Hoffnung auf ein neues Leben nach dem Tod. Dann wäre es so, wie Paulus im Korintherbrief sagt, ist die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Auch euer Glaube ist vergeblich. Wir würden aber auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn die Toten doch nicht auferstehen. Entweder sie glauben es, oder sie lassen es. Auch das ist ihre oder eure Entscheidung. Martin Luther meint weitergehend, dass das Kreuz auch für unser tägliches Leben von Bedeutung ist, damit wir uns nicht in Belanglosigkeiten verlieren, wenn es uns dauerhaft gut geht. Wir werden sonst, so sagt er, ohne Kreuz vielleicht zu hochnäsig, zu selbstherrlich, so unbarmherzig denen gegenüber, die am Leben leiden. Vergessen wir gar, was wirklich zählt im Leben? Verlieren wir eventuell unsere Mitte und verlieren wir daher Gott? Und daher sagt Luther wörtlich, unser Leben muss einem Stücklein Kreuz angerichtet sein, damit es nicht verdirbt. Schöner Satz. Vielleicht ist es so zu verstehen, wenn Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Vielleicht sollten wir mal ab und zu daran denken, wenn wir unter dem Kreuz stehen, das Kreuz tragen, was ja oft als Modeschmuck getragen wird, Ja, vielleicht sollten wir daran denken, was das Kreuz wirklich nach christlicher Vorstellung bedeutet. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.